in unserem großen Thema die Verantwortung, die Aufgabe als Gemeindeglied oder die Verantwortung des Gemeindegliedes ganz konkret gegenüber den Ältesten. Die Frage behandeln wir ja, wie kann ich ein Segen sein für die Ältesten und für die ganze Gemeinde? Wir haben verschiedene Punkte schon angeschaut, kommen heute zu diesem nächsten Punkt. Behüte dein Herz und habe Acht auf dich selber. Wir hören sofort die Sprüche zu uns sprechen. Mehr als alles andere behüte dein Herz, lesen wir ja dort, denn aus ihm sind alle Ausgänge des Lebens. Und es gibt diese wichtige Stelle im Jakobus 3, die diesen Gegensatz so intensiv zeigt. Ein Kind Gottes, das sein Herz behütet, was daraus folgt, was für ein Segen daraus fließt, oder auch das Gegenteil, was für notvolle Situationen sich ergeben können, wenn wir nicht darauf achten, vor unserem Herrn unser Herz zu behüten und Acht auf uns selber zu geben, dass wir nicht auf die Schliche und Fallstricke des Feindes hereinfallen müssen. Wir wollen lesen Jakobus 3, diese bekannte Stelle, Vers 13 bis 18. Jakobus will den Gemeinden genau das aufzeigen. Wie könnt ihr ein Segen sein? Wie könnt ihr weise sein und verständig? Weil das führt immer zu göttlichem Segen, zu Gemeinschaft, zu Friede, zu Einheit, zu Freude und so weiter. Und darum fragt er in Vers 13, wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen oder sie ist gerne gehorsam, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Auf die Gemeindesituation bezogen ist es ein großer Unterschied, ob zum Beispiel jemand die Gemeinde verlässt, weil sie eine ungute geistliche Entwicklung nimmt, eine ungesunde Entwicklung weg vom biblischen schmalen Weg, vom biblischen Evangelium, vom biblischen Fundament hin zu Weltförmigkeit, allen möglichen Irrlehren und so weiter. Oder ob jemand die Gemeinde verlässt, aus Empörung oder Auflehnung gegen die Autorität oder gegen die Ältesten. Und es wird im Herzen dieser zwei verschiedenen Gruppen sehr unterschiedlich aussehen, die Motivation. Eben ob das bitterer Neid, Selbstsucht, Eigenwille, Rebellion und so weiter ist, oder ob es rein, aus reinen Motivationen, aus Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber geschieht. Und man könnte viele Beispiele aufzählen, oder mir sind einige bewusst von diesen unterschiedlichen Haltungen, warum Menschen zum Beispiel eine Gemeinde verlassen haben. Und es wird immer im langfristig gesehen, im Langzeitzeugnis, sich ein großer Unterschied zeigen. Wenn der Wegzug aus einer Gemeinde eben aus echter geistlicher Not geschieht, wegen der einer schlechten Entwicklung, so werden diese Geschwister um jeden Preis eine andere, geistlich starke, gesunde Gemeinde suchen und dort auch eine Heimat finden. Umgekehrt, wenn der Wegzug wegen Eigenwilligkeit ist, wegen diesen unguten Eigenschaften, Auflehnung und so weiter, vielleicht sogar aus sehr geistlichen Gründen verpackt meistens, aus Rebellion gegen Älteste oder Lehre der Gemeinde. Diese Menschen springen fast immer von Gemeinde zu Gemeinde und sie werden nirgends wirklich eine geistliche Heimat finden. Oder sie landen eben in völlig noch ungesunderen oder entfernteren Gemeinden. Wenn da steht im Vers 13, wer ist weise und verständig, der zeige seinen guten Wandel. Oder durch einen guten Wandel, der zeige seine Werke. Also wir lernen daraus, dass Weisheit, Verständigkeit, geistliche Verständigkeit sich äußern wird im entsprechenden Wandel. Man wird das sehen, man kann das von außen beobachten. Es werden gute Anzeichen und Früchte sein. Und dann steht dagegen, wer aber in bitterem Neid und Selbstsucht lebt oder das in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist auch eine interessante Formulierung, weil in diesem Wort Lügen, lügt nicht gegen die Wahrheit, das heißt griechisch Pseudomai, und das ist auch dasselbe Wort für Heucheln, Heuchelei. Und das zeigt etwas besser, was hier gemeint ist. Man kann so leicht eben eine geistliche Haltung vorgeben, gegen außen, wunderschön, aber eigentlich ist es eine Lüge gegen die Wahrheit, gegen die wahren Verhältnisse im Herzen oder im eigenen Leben, in der Haltung auch zu den Geschwistern, zur Gemeinde und so weiter. Und darum ist auch dieses Wort für Lügen gebraucht, für das Wort Pseudomai. Kommt ja unten auch noch einmal vor, frei von Heuchelei. Und das ist eine Weisheit, das ist nicht die von oben, sondern die irdische. Jakobus nennt sie sogar dämonisch. Wir sehen, wie wichtig das ist, dieser Punkt. Behüte dein Herz. Behüte dein Herz vor einer solchen Entwicklung. Weil es hat so gewaltige Auswirkungen im persönlichen Leben und auch für die ganze Gemeinde. Da steht in Vers 16, wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Das Wort Unordnung kann man auch übersetzen mit Zerrüttung. Da ist Zerrüttung oder da ist Auflehnung oder Rebellion, meint das Wort auch. Und eben jede böse Tat, wörtlich heißt es, alle möglichen Arten von Bosheiten. Das ist eine schockierend harte Formulierung im ersten Moment. Aber der Geist Gottes schreibt ja das und er zeigt die schwerwiegenden Konsequenzen auf, die das haben kann, und Jakobus spricht ja zu den Gemeinden unter euch? Wer unter euch? Und dann wieder dieser Gegensatz dazu über die Weisheit von oben und ganz zum Schluss eben unparteiisch ist sie und frei von Heuchelei, frei davon, etwas Geistliches vorzugeben, aber doch im Innern ist eine ganz andere Realität. Wir werden später noch mehr uns damit befassen, auch im Zusammenhang mit dem geistlich Nüchternsein. Dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Wie kann ich ein Segen sein für die Ältesten und für die ganze Gemeinde? Dieses Thema im Zweifelsfall für die Ältesten haben wir bereits schon ein bisschen angetönt. Ich möchte noch einmal den wichtigen Vers lesen aus Hebräer 13, Vers 17. Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Dieser Vers tönt ja auch ganz anders, fast ein bisschen ungehobelt kommt es mir vor, dieser erste Teil. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen oder ordnet euch ihnen unter. Wenn wir vergleichen, wie Paulus das im 1. Thessalonicher 5 formuliert, wo er sagt, dass die Thessalonicher sich den Ältesten, dass sie sie anerkennen sollen und dass sie sie in übermäßiger Liebe oder über alle Maßen in Liebe achten sollen. Das ist, Gott sei Dank, ich bin sehr froh, dass das dort auch noch ein bisschen anders formuliert ist. Weil es geht nicht darum, dass sich die Geschwister einfach ganz hart den Ältesten unterordnen. Das wäre nur eine Seite. Kommt auch nicht gut, wenn nicht die Liebe dabei ist. Wenn nicht die ganzen Beziehungen in der Gemeinde von der göttlichen Agape-Liebe geprägt sind. Dass die Ältesten aus Liebe ihr Leben hingeben, hinlegen für die Geschwister. Und umgekehrt die Geschwister aus Liebe, Paulus sagt, über alle Maßen große Liebe den Ältesten gegenüber zurückgeben. Was für ein herrliches Bild und was für ein Segen kann man sich da vorstellen darunter. Und in diesem Zusammenhang eben ist dieser Punkt so wichtig, weil das im Alltag der Gemeinde einfach eine häufige Situation ist. Wenn es einen Zweifel gibt, wenn es eine Unklarheit gibt, dieser Grundsatz, der zu großem Segen führen kann, im Zweifelsfall für die Ältesten. Wir haben diesen englischen Ausdruck schon angeschaut, the benefit of the doubt, wo eigentlich genau das antönt. Gemeint ist keine voreilige Beurteilung einer Situation, die einem Mühe macht mit den Ältesten, bevor nicht bewiesene und ausgewogene Fakten aller Beteiligten vorliegen und unter Berücksichtigung der Umstände und erst recht keine voreilige Verurteilung. Das wäre nicht gut, das hätte unter Umständen auch sehr schlimme Folgen. Und auch in diesem Zusammenhang ist es immer wieder so angebracht, dass wir uns folgende Tatsache bewusst machen. Wenn der Satan die Gemeinde zerstören will, wenn er sie angreifen will, wird er immer in erster Linie versuchen, den Angriff gegen die Ältesten zu richten. Das ist ganz offensichtlich. Und dass ich dann das realisiere und in meinem Herzen mich entschließe dazu, ich werde ihm, dem Feind, nicht auch noch die Hand bieten dazu. Weil genau das versucht er. Wann kann ich gewinnen dazu? Denn das wäre ja auch ein ernsthaftes Vergehen eben gegen dieses Gebot im Hebräer 13, 17. Und mit einem Potenzial, die Gemeinde zu verderben. Und ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt zum sich bewusst machen: Auch die Ältesten sind keineswegs vollkommen. Auch die Ältesten haben Fehler, machen Fehler, laden Schuld auf sich. Aber diese Tatsache wäre in keiner Art und Weise eine Entschuldigung oder eine Rechtfertigung für eine voreilige Beurteilung oder Verurteilung vor dem Herrn. Er würde das nicht akzeptieren. Genauso wenig, wie er das auch bei den Beispielen im Alten Testament akzeptiert hätte. Bei Miriam und Aaron, die sich plötzlich einfach aufgelehnt haben gegen Mose. Wenn sie gesagt hätten, aber allmächtiger Gott, schau mal, all die Fehler und die Schwächen von Mose. Er hätte es nicht akzeptiert, sondern er hat sie gefragt, habt ihr euch nicht gefürchtet vor Gott? Und genauso bei der Auflehnung, Empörung dort bei Korah und seiner Gruppe. Wenn sie gesagt hätten, aber Gott, der Mose, er hat so schwierige Seiten. Darum lehnen wir uns auf gegen ihn. Es wäre keine Rechtfertigung vor Gott. Paulus tönt das sehr fein, aber sehr unmissverständlich auch an im 1. Korinther 4. Das wollen wir aufschlagen, diese Verse 1 bis 5. 1. Korinther 4, 1 bis 5. Weil Paulus war ja von den Korinthern her dauernd angegriffen, Kritiken, ungerechtigten Vorwürfen ausgesetzt. Und so ganz feinfühlig sagt er ihnen hier, aber ganz deutlich, unmissverständlich deutlich, was er darüber denkt, über ihre Anschuldigungen, über ihre Vorwürfe. So soll man uns betrachten, schreibt er, als Diener des Christus und Haushalter der Gemeinde Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter verlangt, dass er treu erfunden wird. Das ist die oberste Voraussetzung, die oberste Pflichterfüllung, die der Haushalter leisten muss. Er muss treu sein. Wem gegenüber? Seinem Auftraggeber. Er darf nicht aus seinem eigenen Herzen handeln. Selbst dann nicht, wenn er weiß, die Chance ist groß, dass die Geschwister das nicht verstehen. Aber ich muss den Weg gehen, den der Herr mir gezeigt hat. Genau das meint er hier. Es wird nur verlangt von ihm, dass er treu erfunden wird. Nicht der Gemeinde gegenüber, den Meinungen in der Gemeinde gegenüber, der Menschenmeinungen, sondern der Meinung seines Auftraggebers. Und dann schreibt er weiter, mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst. Er sagt eigentlich, eure menschliche Beurteilung hat für mich kein großes Gewicht. Damit sagt er nicht, eure Anliegen sind mir egal. Bei weitem nicht. Wir können daraus schließen, dass er von ganz gezielten, ungerechtfertigten Vorwürfen spricht. Eure menschliche Beurteilung von diesen Situationen haben für mich kein großes Gewicht. Auch nicht die Tatsache, wie ich mich selbst beurteile. Meine Selbstbeurteilung. Und dann schiebt er ein, ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Was für ein wichtiger Grundsatz in der Gemeinde. Schlussendlich wird der Herr beurteilen. Und auch die Ältesten stehen genau in diesem Spannungsfeld. Sie werden vor dem Herrn Verantwortung geben müssen. Sie werden Rechenschaft ablegen müssen. Haben wir ja im Hebräer 13 gelesen. Und dann diese Empfehlung an die Geschwister, diese Ermahnung, darum richtet nichts vor der Zeit. Er meint damit an uns, beziehungsweise an mir. Seid vorsichtig in einer vorschnellen Verurteilung, in einem Richterspruch aussprechen. Seid vorsichtig. Der Herr, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des Herzens offenbar machen wird, er wird kommen und es eben offenbar machen. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Auch das ist so eine wichtige Aussage. Lasst uns doch nicht nach dem gegenseitigen Lob streben. Wir dürfen einander ermutigen und uns freuen an einer guten Entwicklung, das ist keine Frage. Aber lasst uns darauf bedacht sein, von Gott gelobt zu werden. Und ich kann euch sagen, das wird ganz anders ausfallen, als wir das von den Menschen vielleicht gehört haben. Sei es negative Äußerungen oder positive. Wir können uns nicht auf das, was Menschen sagen oder beurteilen, verlassen. Wir sollen darauf bedacht sein, vor Gott wohlgefällig zu sein und von ihm zu hören, ei du guter und treuer Knecht, gehe ein zur Freude deines Herrn. Das wird das Lob Gottes sein, das wir alle hören möchten, das ich uns allen von Herzen wünsche. Ei, du guter und treuer Knecht, gehe ein zur Freude deines Herrn. Das ganze Thema hat auch einen Zusammenhang mit der göttlichen Autoritätsordnung. Wenn wir da einfach stellvertretend Epheser 5, 22 aufschlagen. Epheser 5, 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Wir könnten auch das Gleiche über die Kinder die Stelle heraussuchen oder über die Männer ihren weltlichen Arbeitgebern gegenüber und so weiter. Ordnet euch der über euch gesetzten Autorität unter, wie wenn es der Herr selber wäre. Er ist es nämlich. Weil Autorität nach biblischem Vorbild ist von ihm erschaffen. Diese Einrichtung ist von ihm gegeben. Das hat nicht der Feind, der Satan, erfunden, die Autoritätsordnung. Wenn also jetzt an diesem Beispiel hier von der Ehefrau, wenn eine Frau dieses Gebot nicht auslebt, dann wird auch sie mit der Begründung, ihr Ehemann sei eben ein sehr fehlerhafter und unvollkommener Mann, wird sie sich vor dem Herrn mit Sicherheit nicht rechtfertigen können. Und genauso wenig wird der Mann sich rechtfertigen können, wenn er seine Aufgabe an seine Frau nicht wahrnimmt, wenn er sie nicht liebt, wie der Herr Jesus die Gemeinde liebt, als Ziel dieses Niveau erreichen möchte. Nur weil sie eben nicht vollkommen ist, seine Frau. Er wird sich nicht damit rechtfertigen können. Eine geistlich gesinnte Frau weiß, wenn sie sich ihrem schwierigen Ehemann unterordnet, so wie dem Herrn, so ordnet sie sich dem Herrn selber unter. Und wenn sie sich dem Ehemann nicht wirklich unterordnet, dann ordnet sie sich auch dem Herrn nicht wirklich unter. Und das, obschon sie vielleicht treu in der Gemeinde zum Beispiel die Kopfbedeckung trägt, was nichts anderes ist als ein äußerliches Ausdruck von genau dem, und die Frau sagt damit, in meinem Herzen ordne ich mich meinem Mann oder den Ältesten oder dem Herrn unter. Wir sehen also, dass gerade dieses äußerliche Zeichen, die Kopfbedeckung, auch eine große Gefahr darstellen kann, eben zur Heuchelei. Eine Kopfbedeckung, die nicht eine geistliche Realität im Herzen drin widerspiegelt, ist etwas Gefährliches, wage ich mich zu behaupten. Es ist eher etwas Gefährliches. Es muss die Realität im Herzen abbilden, die willige Unterordnung, der verborgene Mensch des Herzens, nennt es der Apostel Petrus. Der verborgene Mensch des Herzens bei der Frau, der sanfte und stille Geist. Wir werden davon noch mehr hören, weil wir wollen zuerst über die Segensmöglichkeiten der Männer in der Gemeinde noch sprechen, aber dann auch der Frauen. Was für ein Segenspotenzial liegt in diesen geistlichen Zusammenhängen. Das gleiche Prinzip gilt ja eben bei allen göttlichen Autoritätsordnungen und erst recht zwischen Ältesten und den Gemeindegliedern. Denn der Herr selbst, eben der Besitzer, hat ja die Haushalter eingesetzt in seiner Gemeinde. Und wer ihnen Skepsis, Ablehnung oder Vorverurteilung entgegenbringt, tut dies schlussendlich gegen den Herrn ganz direkt und persönlich. Und darum ist es eine so wichtige Angelegenheit, behüte dein Herz und im Zweifelsfall für die Autorität, die der Herr eingesetzt hat. Wer sich hingegen den Ältesten unterordnet, der unterordnet sich nicht einfach einem Menschen, sondern dem Herrn, der die Autorität des Ältesten verordnet und eingesetzt hat. Wenn jetzt die Gemeinde den Ältesten gehören würde und ein Gemeindeglied hat Mühe und will sich nicht unterordnen, dann wäre es überhaupt nicht so schlimm. Aber das Dramatische ist, dass die Gemeinde einzig und allein dem Herrn gehört. Es ist sein Haus, es ist sein Reich, sein Herrschaftsbereich, wo er die Regeln, die Prinzipien gesetzt hat. Stellen wir uns das vor, was für ein Segen das bedeutet für eine ganze Gemeinde. Die freudige, fürbittende Unterordnung im Tempel Gottes. So wie der Herr es eingerichtet, vorgesehen hat. Das ist eine Fülle von Segen, die daraus kommen wird. Ein weiterer Punkt dazu: ein Gemeindeglied kann schnell einmal in der Gefahr stehen, die Ältesten beraten und korrigieren zu wollen, wenn es den Eindruck hat, dass die Ältesten ihren Auftrag nicht richtig erfüllen oder nicht so handeln, wie sie sollten, oder dieses oder jenes würden sie anders machen und so weiter. Diese Gefahr ist sehr real und je nach Persönlichkeit sehr schnell an der Oberfläche. Nur müssen wir uns da überlegen, wenn Gott wirklich Älteste einsetzt, warum sollte er dann diese Ältesten nicht mit der nötigen Weisheit ausrüsten, um die Gemeinde richtig zu führen? Warum sollte es so sein, dass die Gemeindeglieder ein besseres Verständnis haben? Das sollte uns vorsichtig machen, eben wenn wir den Eindruck haben, ja, aber das ist doch so und man sollte doch so und so. Aber ich möchte sehr schnell nachfügen, das haben wir auch schon gesagt, Anregungen an die Ältesten sind nicht falsch. Sind nicht falsch. Und die Gemeindeglieder werden mit Sicherheit nicht zu blindem Gehorsam in der Bibel aufgefordert, wenn sich eine grundlegend schlechte Entwicklung anbahnt und zeigt. Aber nachdem man seine Gedanken oder Bedenken mit den Ältesten geteilt hat und sie bleiben bei ihren Entscheidungen, dann ist es gut, die Sache im Gebet dem Herrn anzubefehlen, ihm zu überlassen und sich hinter die Entscheide der Ältesten zu stellen. Das wird die Segensstraße sein. Sofern natürlich eben nicht irgendetwas wirklich klar unbiblisch ist, eine schreckliche Entwicklung auf einem Irrweg sich abzeichnet. Im Zweifelsfall für die Ältesten, das bedeutet auch, wenn die Auslegung oder die Anwendung der Schrift in einem Thema sich mit meiner überhaupt nicht deckt, so ist es gut, wenn ich mich trotzdem unterordne. Es sei denn, sie würden wiederum dem klaren biblischen Bericht oder Zeugnis klar widersprechen. Den klar formulierten Aussagen ganz deutlich völlig widersprechen. Das ist, wir reden nicht von dieser Situation. Es will einfach heißen, soweit von der Schrift her irgend möglich, sich unterstützend dahinter zu stellen. Und ein letzter wichtiger Punkt dazu. Älteste sehen oder wissen oft Dinge, wo das Gemeindeglied nicht die gleiche Einsicht oder die gleiche Kenntnis hat. Und auch das sollte zu Vorsicht Anlass geben. Und deshalb ist es gut, dem Herrn zu vertrauen und dafür zu beten, dass er die Ältesten richtig führt. Und das wiederum wird ein großer Segen nach sich ziehen. Und auch eben ein wirklicher Segen für die Ältesten sein. Wenn schwierige Entscheidungen anstehen, im Gebet mitzutragen und dass die Ältesten die richtigen Sichtweisen haben, das kann so ein großer Segen sein, eine große Hilfe. Dann wollen wir noch zum nächsten Punkt übergehen. Wie kann ich ein Segen sein für die Ältesten und für die Gemeinde? Und da möchte ich jetzt zuerst zu uns Männern sprechen und im nächsten Punkt dann spezifisch für die Frauen einige Punkte weitergeben. Und beim Vorbereiten jetzt bin ich schon ziemlich stecken geblieben bei den Männern. Ich habe gemerkt, wie viel die Schrift darüber sagt und wie wichtig das Thema ist. Wie kann ein Mann ein Segen sein in der Gemeinde, für die Ältesten, für die ganze Gemeinde. Und die Möglichkeiten sind schier unendlich, ein Segen zu sein. Als Mann, spezifisch als Mann, meine ich jetzt. Ganz grundsätzlich können wir sicher sagen, als Mann trachte nach 1. Timotheus 3, 1 bis 10. Dort, wo die Anforderungen für die Ältesten, für das Ältestenamt, den Ältestendienst beschrieben sind, trachte danach, genau danach. Wir haben ja das schon oft gelesen, wir lesen es jetzt nicht nochmals. Tatsache ist, alle Brüder dürfen dieses Ziel haben, sollen sogar das Ziel haben, geistlich zu wachsen in Richtung der Vorgaben und der Eigenschaften von 1. Timotheus 3, 1 bis 10 oder Titus 1. Das gilt für alle Brüder. Ich nenne nur einige wenige Eigenschaften aus diesen Aufzählungen. Wir werden die einzelnen dann noch näher betrachten. Auch wieder beim Vorbereiten ist mir aufgefallen, eines steht ganz zu oberst, weit, weit, weit zu oberst. In diesen Möglichkeiten ein Segen zu sein, spezifisch als Mann in der Gemeinde. Und das ist das Wort, seid nüchtern. Nüchtern. Es ist mir bewusst, das gilt auch für die Frauen. Aber ich kann euch sagen, es gilt ganz überaus speziell und in allererster Linie für die Männer. Nüchtern, dann besonnen, anständig, gastfreundlich, gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Ein gutes Zeugnis auch außerhalb der Gemeinde haben, selbst beherrscht zu sein. Um nur einige Punkte aus diesen Aufzählungen zu nennen. Schlagen wir doch noch Epheser 4, 13 auf. Es geht darum, dass wir als Männer geistlich wirklich wachsen, geistlich reifen. Es gibt keinen größeren Segen in der Gemeinde als Männer, die geistlich reif sind, gereift sind. Und darum spricht die Bibel auch so häufig über diesen Aspekt. Und er hat sehr, sehr viel eben mit dem Nüchternsein zu tun. Da lesen wir ja in Epheser 4, 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Dieser Vers sagt also, die vollkommene geistliche Reife ist dort, wo die Einheit des Glaubens verwirklicht ist, das Einssein im Glauben, und wo die Vollerkenntnis des Sohnes Gottes vorhanden ist. Und es ist so wichtig hier zu realisieren, man könnte ja denken, bis zur vollkommenen Mannesreife, bis zum vollen Größe in Christus, das spricht ja vom Jenseits. Das spricht ja von der Ewigkeit. Dort wird es ja doch so sein. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Dieser Vers bezieht sich auf das Diesseits. Die Zielsetzung ist für das Diesseits. Wir haben keinen Anhaltspunkt aus dem Zusammenhang, dass er von der Ewigkeit spricht. Es ist die Zielsetzung für das Diesseits, zur vollkommenen geistlichen Reife zu gelangen. Und das betrifft uns alle, aber in ganz erster Linie betrifft es die Brüder, die Männer in der Gemeinde. Was für ein Segen, solche Brüder in der Gemeinde zu haben. Was für ein Segen, nicht nur für die Ältesten, sondern für die ganze Gemeinde. Männer, die eine hohe geistliche Reife haben. Lasst uns nur ein Beispiel eines solchen Mannes anschauen in der Bibel. Ganz ein unscheinbarer. Es gibt nur drei Verse von ihm. Aber er muss ein herrlicher Bruder gewesen sein. Eine Stütze für die Gemeinden. Eine Stütze und Ermutigung für den angefochtenen Paulus. Wir finden ihn in Kolosser 4, Vers 12. Kolosser 4 und Vers 12 und sein Name heißt Epaphras. Oh, ich freue mich einmal, den Epaphras zu treffen. Er muss ein wunderbarer Mann gewesen sein. Sein Name heißt übrigens der Liebliche, der Anmutige. Und ich bin mir ganz sicher, dass das vor allem geistlich gemeint ist. Epaphras. Paulus schreibt von ihm: Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist. Er war also in der Gemeinde in Kolossä. Ein Knecht des Christus, der allezeit in den Gebeten für euch kämpft. Für die Geschwister in seiner Gemeinde. Allezeit in den Gebeten für euch kämpft. Damit, wozu denn? Damit ihr feststeht. Oder dass ihr stehen möget. Doppelpunkt. Vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Was für eine Zielrichtung hatte dieser Bruder? Was für eine Prioritätenliste auf seinem Herzen? Was war ihm wirklich das? Wir sehen hier nicht das Äußere eines Mannes. Wir sehen hier das absolute Zentrum seines Herzens. Seine inneren Prioritäten. Auf was war sein Herz ausgerichtet? Herrlich. Alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht. Die Gemeinde Kolossä war eine herrliche Gemeinde. Und dieser Mann wird einmal einen riesen Lohn bekommen. Ein Großteil davon, dass diese Gemeinde so herrlich und so feststehend war, geht auf sein Konto. Er betete, dass sie vollkommen, es steht vollkommen, es steht nicht möglichst gut, vollkommen sein sollen und zur Fülle gebracht sein sollen. In Christus natürlich. Dass sie in, und jetzt sehen wir, was das bedeutet, vollkommen zu sein, in Fülle gebracht zu sein in Christus, bedeutet in allem den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Das war das Herz des Epaphras. Wir wollen noch die zwei anderen Verse über ihn lesen, im Kapitel 1, Vers 7. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Wenn der Epaphras erwähnt wird, kommt immer sogleich seine Haupteigenschaft. Er ist ein Knecht. Er ist ein Knecht des Herrn. Und er ist ein treuer Diener des Christus und damit ein Knecht und ein Diener der Geschwister in der Gemeinde. Und dann noch den letzten Vers über ihn in Philemon 23. Eine ganz kurze Aussage über ihn, aber es ist vielleicht der Höhepunkt seine Beschreibung aus dem Mund des Paulus. Philemon 23. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus. Stellt euch einmal vor, Mitgefangener gewesen sein zu dürfen, mit dem Paulus, Apostel Paulus im Gefängnis zu sitzen. Was für ein Auftrag, was für ein Segen daraus. Er war sich nicht so gut, Knecht zu sein, Jesu Christi, Diener der Gemeinde zu sein. Er war sich auch nicht so gut, mit Paulus ins Gefängnis zu gehen und sein Mitgefangener zu sein. Welch ein Mann! Ich kann euch sagen, Epaphras war ein echter Mann. Das war ein Mann. Ein Mann Gottes. Ein Mann nach Gottes Herzen im Neuen Testament. Wir wollen dann auch das nächste Mal vor allem noch wichtige geistliche Eigenschaften betrachten, speziell bei Männern, die eben für die Ältesten und die ganze Gemeinde zum großen Segen werden. Und da gibt es einen ganz kurzen, zentralen Vers, der ist kurz und bündig, aber sehr umfassend und sehr männerspezifisch. Sehr männerspezifisch. Wir wollen ihn noch aufschlagen, 1. Korinther 16. Vers 13. Und ich gebe zu, dass auch das ganze, der ganze 1. Korintherbrief genauso an die Schwestern geschrieben ist. Aber ich muss hier in diesem Vers eine Einschränkung machen. Der ist für die Männer. Er muss für die Männer sein. Es steht, wacht. Wir werden sehen, dass man da immer das und seid nüchtern mit einschließen kann. Weil das wird so oft kombiniert. Wacht und seid nüchtern. Das ist ein und dasselbe. Wacht, steht fest im Glauben. Seid mannhaft, seid stark. Tut mir leid, liebe Schwestern, ihr könnt einfach nicht mannhaft sein. Weil es steht nämlich wortwörtlich, auch vom Griechischen her, seid Männer. Seid Männer. Das ist schwierig für die Schwestern. Und darum, es wäre auch nicht richtig. Es wäre ganz, ganz verkehrt, wenn eine Frau diesen Vers zu wörtlich nimmt. Im Zusammenhang macht es ja klar, dass es nicht sein kann. Aber wir werden diese vier Begriffe untersuchen, anschauen, sehen, wie insbesondere auch dieses erste, wie umfassend das ist, wachsam und nüchtern zu sein. Wie wir Männer dazu aufgefordert werden, wie wir das entwickeln müssen. Zum Beispiel heißt das nichts anderes als sich nicht von den Emotionen beherrschen lassen. Sich nicht von den Emotionen beherrschen zu lassen. Und da möchte ich betonen, das bedeutet nicht, das ist nicht dasselbe, wie zu sagen, habt keine Emotionen oder zeigt keine Emotionen. Das wäre ein Riesenmissverständnis. Nein. Nüchtern sein und wachen bedeutet biblisch gesehen, sich nicht von den Emotionen beherrschen zu lassen. Ein großes Problem für Männer. Wir denken immer im ersten Moment, ja, die Emotion hat mit Frauen zu tun. Nein, nein, auch, aber wir Männer sind sehr davon betroffen. Wenn ein Mann sich von Emotionen beherrschen lässt, führt dies immer, ausnahmslos immer, zu unguten Früchten, zu unguten Begierden, aber auch zum Weg des geringsten Widerstandes. Das ist so eine überaus große Falle für die Männer. Der Weg des geringsten Widerstandes. Und das bedeutet nichts anderes, man lässt sich von seinen Emotionen beherrschen. Man schweigt, wo man reden sollte. Man redet Falsches, nicht aufrichtig, nicht direkt, vielleicht hintendurch, bei den falschen Leuten. Man geht Konflikten aus dem Weg. Man trifft falsche Entscheidungen. Man gibt gute Vorsätze auf. Und so weiter. Wir werden das noch einmal detailliert anschauen müssen, weil es so ein wichtiges Thema ist. Weil daraus so viel Leiden kommen kann. Für die ganze Umgebung, für die ganze Familie, für die ganze Gemeinde. Und gleichzeitig werden wir sehen, was für ein Segen daraus kommt, wenn wir als Männer geistlich reifen dürfen und nüchtern werden, geistlich nüchtern. Die Gedanken des Herrn sind da drin und nicht mehr die des fleischlichen Herzens. Die Gedanken des Herrn sind da drin. Was für ein Segen für die Gemeinde. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du alles so eingerichtet hast, wie es in deinem Wort steht, dass du alles hast vorgegeben, was wir müssen wissen. Wir danken dir, Herr, dass wir aber auch genau merken, mit unserem Kopf, mit unserem Intellekt, können wir es nicht einfach erfassen und umsetzen, sondern es muss in unserem Herz passieren. Herr, und so möchte ich dich bitten, dass du doch gerade die Punkte, die wir jetzt so erwähnt haben heute Abend, dass du die uns allen lässt, ins Herz sinken, dass wir darüber nachdenken und dass wir dein Angesicht suchen, dass wir vor dir treten mit dem, was ich so angesprochen habe, dass wir es nicht einfach versuchen zu verdrängen oder ja, zu vergessen, sondern dass wir mit dem dürfen, da vor dir kommen dürfen, es vor dir bewegen. Herr, wir haben alle so viel Bedarf, geistlich zu reifen, geistlich zu wachsen und ja, mehr dürfen ein Segen sein für unsere Geschwister, für die Gemeinde, für unsere Umgebung, für unsere Familie, für unsere Kinder, für unsere Grosskind. Herr, hilf du einem jeden von uns. Gib du Gnade. Führ du uns auch weiter, dass wir dürfen, ja, wieder in die Freude hineinkommen am Herr. Dass wir dürfen alles ablegen, was dem noch hinderlich ist. Herr, dass wir dürfen fröhliche Zeugnisse sein für dich von dieser Welt. Auch in den kommenden Monaten, auch in dem, was auf uns zukommt. Herr, bitte hilf du. Amen.